Peisnitz-Gespräche.
Herzlich willkommen, liebe Gäste hier vor Ort und liebe Hörer bei Radio Korax zur zweiten Auflage unserer Peisnitz-Gespräche. Wir sind hier zusammengekommen an einem wunderschönen, warmen November-Samstag-Vormittag. Es ist der erste Samstag im Monat. Das bedeutet, hier rund um das Peisnitzhaus herum findet wieder ein Arbeitseinsatz statt. Und wir haben uns hier zurückgezogen auf die Winterbühne in den Kolonnaden. Ich habe heute zwei Gäste vom Arbeitskreis Innenstadt. Das ist Frau Dr. Ruth Heftrich und Herr Hendrik Löhr. Das Thema unseres heutigen Gesprächs vormittags ist ein Haus, was wir von hier aus auch sehen können, so etwa 150 Meter vom Peisnitzhaus entfernt steht das Gebäude des ehemaligen Planetariums. Und um dieses Gebäude soll sich unsere heutige Gesprächsrunde drehen. Das Gebäude ist im Bewusstsein vieler Hallenser präsent. Jeder, der auf die Peisnitz kommt, nimmt es wahr. Es ist ein, ich sage mal, einprägsames Gebäude. Zuerst möchten wir mal über die Geschichte, die Entstehungsgeschichte dieses Gebäudes sprechen. Frau Heftrich, wann ist das Gebäude erbaut?
Also das Gebäude wurde 1978 fertiggestellt, im November, also ungefähr vor 37 Jahren. Der Bau wurde 1976 begonnen. Und die Ursache für die Erbauung liegt wahrscheinlich darin, das ist noch nicht ganz klar erforscht, dass Carl Zeiss Jena einen neuen Projektor auf den Markt bringen wollte. 1976 wurde der erstmals auf der Messe in Leipzig präsentiert. Und man hat, dann hat eigentlich Carl Zeiss Jena einen Standort gesucht, wo, also ein Gebäude, in dem dieser Projektor, der also das Weltall und die Bewegung im Weltall simulieren konnte und einen riesen Kuppeldurchmesser bedienen konnte, wo der also stehen könnte. Und da hat der hallische Oberbürgermeister die Initiative ergriffen und einen solchen Plan ins Auge gefasst. Und dann zusammen mit dem Wohnungsbaukombinat Halle den Bau dann projektiert. Der Architekt war Klaus Dietrich und der Ingenieur Herbert Müller. Herbert Müller ist ja bekannt als der Erfinder der HP-Schalenbauweise und hat immer wieder nach Herausforderungen gesucht, wie man dieses System der HP-Schalen, dieser Betonschalenelemente ausreizen konnte.
Ich frage mal nach, an welchen Teilen des Gebäudes sind diese HP-Schalen verwendet worden? Ist es nur die Dachkonstruktion oder gibt es weitere Gebäudeteile, die auf diese Weise errichtet wurden?
Also das Gebäude besteht ja aus drei Teilen. Man hat einmal den ganz prägnanten Kuppelbau mit den konisch zulaufenden kegelförmigen Dach. Das ist schon mal Interessanteste, weil das eine ganz neue Anwendung der HP-Schalen gewesen ist, die es vorher überhaupt nicht gegeben hat. Also man hat vorher eben Rundbauten gehabt, die Schalen, also Delta-Kindergärten in Halle-Neustadt zum Beispiel, die eben ein rundes Dach hatten, wo sich auch die Schalen nach oben verjüngen. Aber dass die nun auch noch quasi nach oben ragen, das ist eine neue Konstruktionsform. Also diese ganz prägnante Kuppel, das ist das eine, wo HP-Schalen verbaut worden sind an diesem Gebäude. Dann auch im Foyerbereich, also dieser langgestreckte Querriegel, der vorgelagert ist als Eingangsbereich und auch einen kleinen Vortragssaal noch hat und einen Raum für Ausstellungen. Da hat man eigentlich eine herkömmliche Bauweise, aber die HP-Schalen, die senkrecht davor stehen, das sind eben sogenannte HPZ-Schalen, hyperbolische Zylinderschalen, die vorgeblendet sind, in dem Falle keine statische Funktion haben. Aber dadurch, dass das Gebäude so nach oben langsam sich hinaufschwingt, sind das eben auch Sonderanfertigungen und keine normalen Standardschalen. Dann hat man den Flachdachbereich von diesem vorgelagerten Gebäude, der mit HP-Schalen gedeckt ist. Und schließlich gibt es noch einen kleinen Zwischenbau, der die beiden Trakte verbindet, der, soweit ich weiß, keine HP-Schale hat.
Wie lässt sich das Gebäude einordnen in diese, besondere konstruktive Form? Also Sie sagten, vorher gab es eine ganze Reihe anderer Anwendungen und sicherlich danach auch. Sind oder finden wir diese Form, die unser Planetariumsgebäude hier aufweist, in späteren Bauten noch einmal wieder?
Ist mir jetzt nicht bekannt, dass es noch einen vergleichbaren Bau gibt. Herbert Müller war, das sagte ich schon, immer darauf bedacht, Einzelbauten zu errichten, die eben nicht sofort in so einen Typenbau umfunktioniert wurden, sondern hat eben immer versucht, die technischen Möglichkeiten auszuloten. Und man findet wenige von diesen Einzelbauten, die dann nochmal gebaut wurden. Also man muss da unterscheiden eben zwischen den Typenbauten wie den Delta-Kindergärten oder den Turnhallen, die dann eben immer gleich konstruiert worden sind. Also Herbert Müller hat zum einen dieses System, dieses HP-Schalensystem erfunden, aber zum anderen eben immer mit unterschiedlichen Architekten zusammen Einzelbauten gemacht. Und das scheint ihm besonders wichtig gewesen zu sein.
Ja, vielen Dank erstmal über diese bauhistorische Einordnung. Ich möchte jetzt fortfahren mit einem ersten Programmhinweis für das Konzertprogramm der nächsten 5-6 Wochen hier am Peisnitzhaus. Und zwar finden wir in der kommenden Woche am Donnerstag auf der Kleinkunstbühne Jenny Weisgerber aus Berlin. Ich habe sie schon beim letzten Mal angekündigt, aber es ist es wert, dieses Konzert, dass wir es heute noch einmal ankündigen. Also am 12.11. 17.30 Uhr hier bei uns auf der Kleinkunstbühne zu Gast Jenny Weisgerber aus Berlin. Ein perlig feines Gitarrenspiel zum Dahinschmelzen. Schöne Songs. Wir hören jetzt Tanguero.
Cooling, we're only passing by.
Jenny Weisgepper mit Tanguero. Schauen wir wieder auf das Planetariumsgebäude. Es gibt einige andere vergleichbare Bauten, Frau Heftrich. Welche können Sie uns da nennen?
Also es wurde schon ab den 50er Jahren experimentiert mit HP-Schalen oder ähnlichen Konstruktionssystemen und Vorgängerbauten eigentlich des Planetariums, jetzt nicht von der Form her, sondern von der Konstruktion, sind zum Beispiel ein Messepavillon in Leipzig, der 1964 von Herbert Müller konstruiert wurde und der so ungefähr so ähnlich aussah wie der spätere Pavillon auf dem Hallischen Marktplatz, also in so einer Schmetterlingsdachform. Und der Schmetterlingspavillon auf dem Hallischen Marktplatz ist auch 1964 dann errichtet worden. Dann gibt es 1965 die Sommergaststätte auf dem Petersberg, wo der Entwurf von Erich Hauschild gemeinsam mit dem Konstrukteur Herbert Müller entstanden ist. Dann 1966/67 die dreischiffige Sporthalle in Halle Neustadt, die ja sehr legendär ist und weil die so eine riesige Spannweite hat mit verschiedenen oben abgespannten Dachelementen. Dann eine römisch-katholische Kirche in Leipzig, die auch von Herbert Müller konstruiert wurde, die 1968/70 erbaut wurde. Das alles hat sozusagen von der Form wenig mit dem Planetariumsgebäude auf der Peisnitz zu tun. Aber formale Einflüsse lassen sich vielleicht ableiten von Kirchenbauten in West-Berlin, die auch so, da gibt es 2-3 Kirchenbauten mit solchen kegelförmigen Dächern. Kann sein, dass die ein Vorbild gewesen sind für Herbert Müller und dass er gesagt hat, so in der Form möchte ich auch mal meine Schalen zu einem kegelförmigen Dach zusammenbringen. Diese Reihe, die ich jetzt gerade aufgelistet habe, verdanke ich Tanja Schäffler, die im Juni 2015 einen Vortrag gehalten hat und als eine Bauhistorikerin aus Dresden, die im Moment zu Herbert Müller forscht und bei ihr kommt da gerade sehr viel zum Vorschein, was sehr interessant ist.
Ja, das ist es wirklich. Diese HP-Schalenbauweise ist ja nicht nur in der DDR geblieben. Sie wurde auch, zumindest die Lizenz für dieses Verfahren, wurde auch weiterverkauft. Wissen Sie zufällig, ob sich das außerhalb des Bereichs der ehemaligen DDR woanders auch noch niedergeschlagen hat?
Ja, also das Patent war wohl ursprünglich auf Herbert Müller in der DDR angemeldet. Mir ist es noch nicht ganz klar, wie das funktioniert hat. Das Patent wurde dann anscheinend so entpersonalisiert und von der DDR auch in den Westen verkauft, so dass es auch in Westdeutschland in den 60er Jahren dann Bauten gab, die in HP-Schalenbauweise errichtet wurden. Und es war dann plötzlich so, dass Westdeutschland die DDR überholt hat in der Schnelligkeit, mit der das dann plötzlich Serienreife erhielt. Und das hat man dann auch auf der Baukonferenz 1964 in der DDR kritisiert. Man müsste doch jetzt in der DDR auch endlich mal begreifen, was Herbert Müller da Tolles erfunden hat und das sozusagen auch jetzt mehr forcieren, damit auch in der DDR mehr Gebäude mit dieser Bauweise errichtet werden, denn die war sehr materialsparend, was den Stahlverbrauch anging und natürlich auch leichter als andere vorherige Systeme. Und man konnte eben auch mit einer einfachen Matrize relativ leicht solche Schalen herstellen.
Also nach meinem Verständnis ist der Vorteil der HP-Schalenbauweise, dass man dort weitgehend ohne Armierung auskommt. Ist das richtig? Also normalerweise werden Betonbauelemente ja mit innenliegenden Stahlgittern armiert. Und bei diesen HP-Schalen ist das wohl weniger der Fall. Gehe ich da richtig?
Also so ganz bis ins Detail kann ich es auch nicht erklären, aber es ist schon so, dass es gab 3 verschiedene Arten von HP-Schalen. Die einfachste Form, die jetzt nicht so viel tragen musste, also keine wirklich tragende Funktion hatte, die wurden schon armiert, aber ich glaube nicht mit sehr, sehr viel Stahl, sondern mit einem leichteren Gitter, was dann übergossen wurde. Und wenn man das dann fester machen wollte, dann hat man noch eine Längsrippe aus Beton auch noch da reingegossen, um die Festigkeit zu erhöhen. Und dann gab es noch verschiedene andere Stufen, wie man das dann noch fester gemacht hat. Aber der Stahlverbrauch war geringer als beim normalen Stahlbetonkonstruktion.
Ja, ja, genau. Und das war wirklich der damalige Vorteil dieser Technologie. Gut, es ist soweit. Wir weisen auf die nächste Veranstaltung hin. Und zwar einen Tag, nachdem Jenny Weisgerber bei uns spielt, schon am nächsten Tag, nämlich dem Freitag, dem 13. November, gibt es hier was ganz Besonderes, einen Weltmusikabend. Also nicht nur ein Konzert, sondern ein Abend, beginnend um 17 Uhr bis in den späten Abend hinein, würde ich mir mal vorstellen. Also der zentrale Act dieses Abends ist die Leipziger Klezmerkapelle Klezmer Muskelkater. Aber schon davor gibt es die Möglichkeit zu singen, zu tanzen. Und nach dem Konzert von Klezmer Muskelkater sind alle, die Lust haben, mit zu musizieren, dazu herzlich eingeladen, an einer akustischen Weltmusik-Session teilzunehmen. Also eine herzliche Einladung an alle, die Interesse haben, hier am Peisnitzhaus ihre musikalischen Fähigkeiten in irgendeiner Form mit auf die Bühne zu bringen. Am 13. November ist die Möglichkeit dazu. Wir hören jetzt als ein Musikbeispiel von Klezmer Muskelkater, Odessa, Bulgar. Thank you. Wir haben jetzt gesprochen über die bauhistorische Einordnung dieses Gebäudes. Nun gab es vor reichlich 2 Jahren hier eine Zäsur. Das Hochwasser im Juni 2013 hat auch im Planetarium große Schäden angerichtet. Das hat dazu geführt, dass in der Stadt die Entscheidung gefallen ist, das Gebäude nicht länger als Planetarium zu nutzen. Wie nun weiter? Ich denke, schon vor einiger Zeit ist der Arbeitskreis Innenstadt aufmerksam geworden auf diese Sachlage. Henrik Löhr, können Sie uns sagen, was das damals in Ihnen ausgelöst hat, welche Gedanken die ersten waren und wie sich daraus eine Initiative hat formen können, die sich jetzt um den weiteren Bestand dieses Gebäudes Gedanken macht und Interessierte und ihre unter ihrem Dach zusammenführen will?
Ja, uns war schon seit längerem aufgefallen, dass es ja aus der Zeit der DDR eine Reihe von kleinen Architekturen gibt, die aus dem Rahmen fallen, ein bisschen und eben keine Typenbauten sind. Und auf die wir unsere Aufmerksamkeit schon gelegt hatten. Das betraf einmal den Umbau des Roten Turms zum Beispiel, der ja dann abgerissen wurde. Das Lichthaus an der Moritzkirche, das erfreulicherweise inzwischen gerettet ist, aber zeitweise stand das sehr auf der Kippe. Und dazu gehört auch das Planetarium, das wir schon länger als durchaus bemerkenswerten Bau gesehen haben und durchaus auch für gefährdet erachtet haben, denn schon vor dem Hochwasser gab es ja Überlegungen, den Standort zu verlegen, die durchaus nachvollziehbar sind und sich durch das Hochwasser 2013 ja dann auch bestätigt haben, dass das kein Ort mehr ist, an dem man so teure Technik sinnvoll einsetzen kann. Das leuchtet sofort ein. Und dass es Bestrebungen gab, sofort ein neues Planetarium an anderer Stelle zu errichten, finden wir auch vollkommen gerechtfertigt und sinnvoll. Wir haben aber auch von Anfang an mit Sorge beobachtet und festgestellt, dass das Gebäude in den Überlegungen gar keine Rolle spielte. Dass man den Wert des Gebäudes aus bauhistorischer Sicht und auch aus ästhetischer Sicht anfangs völlig unterschätzt hat. Und dass das natürlich dann eine akute Gefährdung bedeuten würde. Wir haben 2014 in den Hallischen Blättern darauf aufmerksam gemacht, also als die Pläne konkreter wurden, auf dem Holzplatz ein Planetarium zu errichten. Und in der Diskussion es gar keine Rolle spielte, was nun aus dem alten Gebäude werden soll. Und es sich abzeichnete, dass wohl man an den Abriss denkt.
In diesem Jahr, also im Jahr 2015, gab es 2 Termine, die vielleicht dazu geführt haben, das Interesse noch verstärkt auf dieses Gebäude zu lenken. Das war zum einen der Vortrag von Tanja Schäffler, die sich intensiv mit dem Gebäude und insgesamt mit dieser HP-Technologie auseinandergesetzt hat. Und es war die Unterdenkmalschutzstellung im Juni. Das heißt, das Gebäude ist seit Juni 2015 ein denkmalgeschütztes Gebäude. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, das bedeutet, dass ein Abriss nun nicht mehr ohne weiteres möglich ist, dass es offiziell anerkannt sozusagen den Status als erhaltenswertes Bauwerk bekommen hat. Den hatte es vorher nicht. Das liegt vor allem daran, dass die Bauten der 60er bis 80er Jahre jetzt erst allmählich in den Fokus der Denkmalpflege rücken. Es muss ein gewisser Abstand vorhanden sein und es sind auch Kapazitätsfragen natürlich, bestimmte Themen aufzugreifen. Diese Zeit zu behandeln ist jetzt gerade aktuell. Wir haben ja die Unterschutzstellung einer Plattenbauzeile in der Altstadt, in der Klausstraße, im letzten Jahr, was bemerkenswert gewesen ist. Wir haben Diskussionen in Halle Neustadt. Und in diesem Rahmen ordnet es sich ein, dass also auch das Planetarium nun von den amtlichen Denkmalpflegern als Denkmalwert erkannt wurde, eine wissenschaftlich fundierte Begründung dazu erarbeitet wurde, sodass nun auch jedem klar sein sollte, dass es eben kein beliebiger Bau ist, sondern dass dieser Bau einen gewissen Wert hat. und dass man nun einfach neu darüber nachdenken muss, wie man damit in Zukunft umgehen soll. Und der Vortrag, den Sie erwähnt haben, der hat durchaus gezeigt, dass es eine große Aufmerksamkeit gibt. Also wir hatten, das ist von den Freunden der Bau- und Kunstdenkmale, einem anderen Verein, der sich eben auch intensiv um diese Fragen kümmert, organisiert worden. Und wir hatten eine sehr hohe Besucherzahl, ein sehr großes Interesse, auch eine rege Diskussion im Anschluss, sodass wir also gemerkt haben, wir sind nicht nur Einzelne, die sich dafür interessieren, sondern das ist schon auch ein öffentliches Interesse in der Stadt Halle.
Ich bedanke mich und unterbreche wieder für eine Programmankündigung. Die nächste Veranstaltung, auf die ich hinweisen möchte, ist am Sonntag, dem 15. November. Das ist eine Nachmittagsveranstaltung, beginnend um 15 Uhr. Thuli und ihre drei Eisblumen, ein Live-Hörspiel mit anschließendem Basteln. Carinja und Adrian sind damit zu Gast im Peisnitzhaus und nehmen die kleinen und großen Gäste mit auf eine Entdeckungsreise mit Musik und Gesang in die Welt des hohen Nordens. Wie kann das funktionieren, ein Live-Hörspiel? Also es wird gesungen, es wird Gitarre gespielt, es werden Soundcollagen eingespielt und es wird natürlich gelesen. Ich bin sehr gespannt darauf. Am 15.11. um 15 Uhr Thuli und ihre drei Eisblumen. Dann haben wir am 19.11. bei uns zu Gast auf der Kleinkunstbühne, 19.11. Donnerstag, 17.30 Uhr, die Liedermacher aus Berlin, Friedrich und Wiesenhütter. Ihre Songs zeichnen sich aus durch intelligente Texte, gepaart mit virtuoser Gitarrenmusik. Die Texte sind wirklich hörenswert. Manchmal sind sie von Melancholie geprägt, manchmal von deutlichem Sarkasmus. Alles in allem werden die Widrigkeiten des Lebens jedoch immer mit einem Augenzwinkern betrachtet. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Titel »Hätte, hätte«.
Hättest du mal gleich gelebt, das Leben ist kein Test. Hast doch immer locker Zeit verschenkt, von jedem Mist sofort gestresst. Hast eine ganze Menge Leben ausgesetzt und vertan. Und Spinner lauter die Ewigkeit in seinem Wahn. Du würdest heute an keinem Morgen, wenn du auch doch so müde bist, dir wünschen, dass dein Tag schnell vorüber ist. Was wärst du jetzt dankbar für jedes kleine bisschen Zeit, bloß leider zu spät?
Ja, Sie sprachen jetzt über den Vortrag von Tanja Schäffler, der das Interesse nochmal auf das Gebäude hin fokussiert hat. Nun kam es wirklich zur Gründung einer Initiative oder zur Vorbereitung der Gründung einer Initiative, so kann man das vielleicht sagen. Welche Menschen gehören zu dieser Initiative? Wer hat sich jetzt da zusammengefunden?
Ja, es waren ja verschiedene Initiativen, die sich parallel um das Peisnitzhaus, um das Planetarium gekümmert haben. Dazu gehörte unter anderem auch der Peisnitzhausverein, der dieses Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft natürlich mit in den Blick genommen hat, sich da auch durchaus Nutzungen vorstellen konnte. Der Arbeitskreis Innenstadt, wie gesagt, die Freunde der Bau- und Kunstdenkmale, die den Vortrag organisiert hatten. Und auch die Initiatoren um Knut Müller und Ingo Kautz, die ein Denkmal für die Schalenbauweise und ihren Erfinder Herbert Müller in Neustadt errichten wollten, dabei aber durchaus auf Schwierigkeiten stießen. Und wir haben uns einfach zusammengefunden, um zu überlegen, wie es weitergehen könnte. Und da es ja wenig Sinn hat, parallel verschiedene Strategien zu verfolgen, haben wir eine Initiative gegründet, also noch keinen Verein, der jetzt juristisch fixiert wäre, sondern einfach eine offene Gemeinschaft, die gemeinsam jetzt über Lösungen für das Planetarium nachdenken will.
Eins ist klar, eine Nutzung ist derzeit nicht möglich. Das ist einfach aus rechtlichen Gründen so. Die Stadt hat aus den Fluthilfegeldern Mittel beantragt, um das Planetarium an anderem Ort neu zu errichten. Diese Mittel sind soweit bewilligt. Es wird also dazu kommen, dass wir ein neues Planetarium am Holzplatz bekommen werden als Hallenser. Das bedeutet andererseits, dass das alte Planetarium keine Nutzung bekommen. Ja, also es ist keine Nutzung möglich. Ja? Ansonsten wären die Gelder oder die Zusage der Gelder hinfällig. Da sind wir natürlich in einer Zwickmühle. Worauf richtet sich das Interesse dieser Initiative bezüglich des Gebäudes jetzt ganz konkret und welche Ideen, welche Vorschläge können aus Reihen der Initiative der Stadt als Eigentümer unterbreitet werden?
Ja, das hat sich im Laufe dieses Jahres herausgestellt, dass eine Nutzung eben tatsächlich vollkommen ausgeschlossen ist. Also nicht nur eine Nutzung, wie sie das Planetarium vorher hatte, also eine sehr anspruchsvolle Nutzung, sondern auch jede einfache Nutzung. Wenn das so ist, müssen wir uns natürlich darauf einstellen und wir wollen natürlich in keiner Weise die Einrichtung des neuen Planetariums gefährden und Förderrichtlinien damit in Frage stellen. Normalerweise sagt man natürlich, dass ein Gebäude und ein Baudenkmal eine Nutzung brauchen, um zu überleben. Aber es gibt keine Regel ohne Ausnahme und wir könnten uns gerade an dieser Stelle vorstellen, dass es dennoch möglich sein sollte, das Gebäude zu erhalten und zwar im Sinne eines Denkmals, einer architektonischen Skulptur, also einfach nur die bauliche Hülle eben nicht wegzunehmen, einfach abzureißen und damit für immer zu vernichten, sondern sie einfach stehen zu lassen, so wie sie ist, so wie sie eindrucksvoll hier auf der Peisnitz steht und irgendwie ja auch dazugehört inzwischen und dann weiter einfach betrachtet werden kann. Das scheint uns eine Möglichkeit, die zu verfolgen ist. Und wir wären als Initiative also auch gern bereit, uns an Überlegungen, wie man das realisieren könnte, zu beteiligen und das auch praktisch mit umzusetzen.
Wie es ganz konkret mit der Initiative weitergehen soll, das erfahren wir nach dem nächsten Programmhinweis. Als nächstes möchte ich Sie, liebe Hörer, darauf hinweisen, dass am 26. November bei uns zu Gast sind Eva und Gregor. 26. November bei uns auf der Kleinkunstbühne. Eva Timingeriu und Gregor Wolny mit selbst komponierten Chansons, die sich textlich an Gedichten polnischer Poeten orientieren. Viele von Ihnen kennen vielleicht Gregor Wolny als hallischen Artist, Clown, Pantomime. Doch er hat sich jetzt auch an ganz neue Ufer gewagt, indem er mit Eva Timingeriu jetzt ein musikalisches Programm produziert. Der Gesang wird hier von Ukulele untermalt. Ich bin sehr gespannt, was wir dann hier zu hören bekommen und ob Gregor Wolny sich ausschließlich als Musiker präsentiert oder, was vielleicht zu erwarten ist, auch Elemente aus Clownerie und Artistik mit einfließen lässt. Es ist mir jetzt noch nicht bekannt. Ich bin, wie gesagt, gespannt auf den 26. November, Donnerstag, 17.30 Uhr, Kleinkunstbühne hier in den Kolonnaden. Eine Woche darauf, am 3. Dezember, haben wir auch wieder ein ganz, ganz besonderes Konzert. Also so viele schöne Sachen, ich freue mich total. Ja. Und zwar ist das mal eine Musik, die wir hier so noch nicht gehört haben. Es ist eine sehr meditative Musik. Florian Betz aus Berlin kommt zu uns und der spielt Pantam Marimba und setzt dazu auch noch seine Stimme ein. Pantam ist ein Instrument, eine Art Trommel, auf dem man aber sehr melodische Töne hervorlocken kann. Von der Form ähnelt das einer Kalebasse, einem Kürbis, so kann man es vielleicht vergleichen. Vielleicht kennen einige von Ihnen das in der Schweiz erfundene Instrument Hang. Die Pantam ist ein ähnliches Instrument. Also der Pantam-Spieler erzeugt auf seiner Trommel einen Reigen melodischer Bögen. Wir hören jetzt Florian Betz mit dem Titel Pantam Solo on Two Instruments. Um diese Initiative jetzt der Öffentlichkeit vorzustellen, sind Sie, liebe Frau Heftrich, lieber Herr Löhr, auf eine Idee gekommen. Sie haben also einen ganz konkreten Plan. Schildern Sie uns bitte mal, was für den 20. November hier geplant sein wird.
Ja, wir laden an diesem Freitagabend um 18 Uhr an das Planetarium ein, um unsere Initiative der Öffentlichkeit bekannt zu machen und um neue Mitstreiter zu finden. und auch um gegenüber den städtischen Verantwortlichen klarzumachen, dass wir ein möglicher Ansprechpartner und Partner in der Lösung des Problems sind. Und wir haben uns ein kleines Programm dazu ausgedacht. Zunächst freuen wir uns sehr, dass Frau Dr. Wendland, die Landeskonservatorin, einen Kurzvortrag halten wird zu der Denkmalbegründung. Also wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass das Gebäude nun ein Einzeldenkmal ist. Das wird dann noch mal kurz vorgetragen vor Ort. Und daraufhin folgt dann eine Lichtinstallation des Künstlers Istvan Seidel. Und die trägt den ganz tollen, wie ich finde, Untertitel: Jeder Junge kann einen Käfer zertreten, aber kein Professor der Welt kann einen erbauen. Das ist ein Schopenhauer-Zitat. Und ich finde, das trifft es aber ganz gut. Also es ist Sinn und Zweck unserer Initiative, dass das Gebäude stehen bleibt, dass es nicht abgerissen wird. Gut, seit dem Schaf Dolly kann man vielleicht dieses Käfer-Zitat nicht mehr ganz unterschreiben, aber für Gebäude und die Originalität von Gebäuden trifft es auf jeden Fall zu. Auch ein Gebäude, nachempfunden wird, ist eben nicht mehr das Gleiche. Und wenn es einmal weg ist, ist es weg. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und wir würden uns sehr freuen, wenn viele Menschen am 20. November hierher kommen. Und es wird dann im Anschluss an die Lichtinstallation auch die Möglichkeit geben, noch gemeinsam sich zu unterhalten und vielleicht Ideen zu sammeln, Pläne zu schmieden, wie die Strategie weiterentwickelt werden könnte.
Also nachdem die Lichtinstallation und Vortrag am Planetarium stattgefunden haben, sind Sie natürlich hier in den Kolonnaden am Peisitzhaus sicher und warm und können möglichst viele interessante Ideen kreieren, miteinander sprechen und eine neue Zukunft für das Gebäude vielleicht schon im Geiste schaffen. Gut, ich möchte auf eine weitere Veranstaltung zu sprechen kommen im Rahmen unserer Kleinkunstbühne. Und zwar, nein, bevor ich die letzte Veranstaltung in dieses Jahres auf der Kleinkunstbühne ankündige, vorher noch die Ankündigung unseres Adventsfestes. Das Adventsfest am Peisnitzhaus hat schon Tradition. Seit vielen Jahren feiern wir hier für Familien, für Kinder ein Adventsfest. Diesmal findet es statt am 13. Dezember. 13. Dezember nachmittags. Es wird bei uns zu Gast sein der Chor Missklang mit weihnachtlichen und winterlichen Liedern verschiedener Kulturen. Und dort ist auch wieder Mitsingen angesagt. Das heißt, wer mag, kann diese Lieder gerne unterstützen, kann gerne mitsingen. Dazu finden wir an diesem Nachmittag Möglichkeiten zum Basteln. Es werden Märchen erzählt werden, Knüppelkuchen kann gebacken werden, die Feuertonne ist aufgestellt. Also wir finden auch die Möglichkeit, uns im Freien zu wärmen. Sie sind herzlich eingeladen, am 13. Dezember zu uns zu kommen, zum Adventsfest am Peisnitzhaus. So, und jetzt der Hinweis auf die allerletzte Kleinkunstbühne dieses Jahres, Donnerstag, der 17. Dezember ist der Termin. Und zu Gast ist bei uns die Dresdner Indie-Band Lotta Sleeps. Ihre Musik lässt sich beschreiben als eine Folk-Variante mit Mandoline und Violine, erweitert um atmosphärischen Postrock. Wir hören jetzt von Lotta Sleeps den Titel Slow Down.
Morning by the sun. really want us to leave. Here they say, you cannot be alone. Sometimes I am feeling stuck. Love, please take me down to the water.
Am 20. November Um 18 Uhr sind alle Interessenten eingeladen, vor das Planetarium zu kommen und sich über die neue Initiative zu informieren. Henrik Löhr, es gibt auch einen Namen für diese Initiative. Wie lautet der?
Ja, wir haben uns verständigt, das Denkmalinitiative Schalendom zu nennen. Einfach um den Blick ein bisschen wegzulenken von der bisherigen Nutzung, die für die Zukunft ja jetzt nicht mehr die Rolle spielen wird, sondern den Blick auf das Bauwerk zu lenken und eben die Schalenbauweise, die hier in ja, bemerkenswert prägnanter Form ausgeführt worden ist. Daher also dieser neue, vielleicht im ersten Moment ungewöhnliche Name, der zumindest aufhorchen lässt. Und ja doch, man mag es vielleicht etwas hochtrabend finden, aber das Gebäude ist so lange unterschätzt worden, dass es vielleicht gut tut, ihm jetzt doch einen gewichtigen Namen zu geben. Ja, so wollen wir erstmal beginnen und werden sehen, in welche Richtung sich das entwickelt.
Welche Vorstellungen gibt es denn jetzt über das weitere Wirken der Initiative? Wie will sie sich positionieren? Welche Ideen könnten aus Reihen der Initiative der Stadt gegenüber entwickelt werden?
Ja, wir wollen zunächst mit der Stadtverwaltung, dem Stadtrat ins Gespräch kommen, um den Gedanken propagieren, dass man dieses Gebäude auf diese Weise vielleicht stehen lassen kann und wollen als Ansprechpartner fungieren, können uns darüber hinaus aber vorstellen, wenn diese Überlegungen fruchten, dass wir in Richtung einer Patenschaft vielleicht tätig werden, dass also die Verantwortung für den Erhalt, sowas verursacht ja doch eben auch Kosten, auch wenn die nicht sehr hoch sein mögen, dass die Stadt damit nicht allein gelassen sein soll, sondern dass wir als Initiative uns mit darum kümmern, dass eine solche Erhaltung auch in der Zukunft gesichert ist. In welcher Form das dann konkret geschehen soll, das muss dann wirklich den Gesprächen überlassen bleiben, aber in diese Richtung zumindest gehen momentan unsere Überlegungen. Also nicht nur hier etwas zu fordern und sich zu wünschen, sondern uns auch aktiv daran zu beteiligen.
Das heißt also sowohl organisatorisch als auch vielleicht ganz praktisch an der Gebäudesicherung mitzuarbeiten, vielleicht auch Gelder einzuwerben, die für die Sicherungsmaßnahmen verwendet werden können.
Ja, das gehört alles dazu, sowohl die praktische Arbeit als auch die Geldeinwerbung und natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, die auch danach nötig sein wird, auch die Verbindung vielleicht zu weiteren Interessenten zu finden, auch im Rahmen von Architektenkreisen, wo es also gerade jetzt auch verstärktes Interesse eben an Bauten dieser Periode gibt. Wir sehen da auch durchaus ein Potenzial, dass das Planetarium über Halle hinaus auch noch größere Bekanntheit erreichen kann und damit vielleicht auch werbewirksam für die Stadthalle werden könnte.
Ja, es ist wirklich ein prägnantes Gebäude, was definitiv zur Halle gehört. Frau Heftrich, ich frage Sie jetzt zum Abschluss noch, wo können sich Interessierte über dieses Gebäude informieren? Sie haben schon im Internet Seiten eingerichtet, habe ich gehört.
Genau, dankenswerterweise hat der Ulrich Möbius vom Peisnitz-Hausverein eine Seite auf Facebook angelegt, die da heißt facebook.com/schalendom. Und es wird in Kürze auch eine kleine Webseite geben, www.schalendom.de, auf der dann auch unsere Kontaktdaten zu finden sind. Die wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche eingerichtet. Also Sie können auf der Facebook-Seite auch ohne eigenen Zugang schon Fotos anschauen von der Erbauung des Gebäudes, von dem jetzigen Zustand. Und wir informieren dort auch über ähnliche Fälle, also wo Gebäude der DDR-Moderne bedroht sind oder wo sich dort neue Perspektiven auftun, versuchen da also auch ein bisschen drüber zu informieren und natürlich auch über die Veranstaltung unserer eigenen Initiative und darüber, wie es damit weitergehen soll.
Ich bedanke mich. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung hören wir noch einmal Musik. Musik der Leipziger Klezmerkapelle Klezmer Muskelkater, die hier zu Gast sind am 13. November. Wir hören jetzt den Titel Tschochascher Bulgar.